Preis dem Herrn. Herzlichen Dank. Jo. Ich habe heute was auf dem Herzen mit uns zu teilen, wo ich total darauf vertraue, dass der Herr mir dazu das Vermögen gibt. Und das ist letzten Endes das, was der Heilige Geist gesprochen hat, dass wir von ihm empfangen, dass wir zu dem Punkt kommen, dass wir bei ihm zur Ruhe gekommen sind, ist das Gegenteil von einer gedämpften Atmosphäre und ein zur Ruhe gekommen sein aus Resignation. Es ist ein zur Ruhe gekommen sein aus Glauben. Das ist das Ziel, was Gott mit uns hat, und ich freue mich, dass es der Heilige Geist vorangestellt hat, vor das Thema, was ich auf dem Herzen habe. Das Thema heißt geistlicher Kampf. Und das ist irgendwie wunderbarweise von Gott, uns das Ziel zuerst vor Augen zu stehen. Und das ist, dass wir bei ihm zur Ruhe gekommen sind, dass wir von ihm empfangen, dass wir durchgebrochen sind. Ich glaube, was wir heute Vormittag miteinander gemacht haben im Lobpreis, hatte einen Aspekt von geistlichem Kampf. Wir hatten am Anfang haben wir Widerstand gespürt und es hat eine Weile gedauert, bis in uns der Glauben wieder da war, wie Gott ist, wie groß er ist. Und daraufhin hatten wir eine ganz andere Freiheit in Anbetung. Jedenfalls habe ich das so empfunden. Und im Wort Gottes sind wir oft dazu aufgefordert, dass wir uns nicht wundern sollen darüber, dass es hier und da Widerstand und Kampf gibt. Das ist ein völlig normaler Zustand, dass wir das zur Kenntnis nehmen als einen Weg, der aber lange nicht das Ziel ist. Das Ziel ist, was wir heute in unserer Anbetungszeit erreicht haben, dass in uns Glauben ist, dass wir den Herrn sehen, dass wir von ihm empfangen, dass wir ihn von ganzem Herzen loben, dass die ganzen anderen Gedanken zur Seite gedrängt worden sind und er vor unseren Augen groß ist. Und dann sind wir in einem Zustand, wo wir auf dem Kanapee liegen bei ihm und alles ist gut. Irgendwie dieser Zustand, dieses Bewusstsein, diese Überzeugung, es ist alles okay, es ist alles getan. Okay, Vater, wir beten in Jesu Namen, dass deine Gegenwart uns leitet. Bitte, Heiliger Geist, gib mir auch die Gnade, dein Wort zu verkünden, so wie du es aussprechen willst. Herr, lass uns immer in all dem, was wir jetzt hören und bedenken, davon ausgehen, dass du überwunden hast, dass du der Sieger bist und dass in dir alles schon geschaffen und vollendet ist. Heiliger Geist, offenbare du in uns dein Wort. Herr, dein Wort, was nicht mit dem Verstand zu fassen geht. Bitte, Heiliger Geist, lehre du uns aus deinem Wort, dass wir aus deinem Wort heraus durch Offenbarung Erkenntnis haben. Wir erklären in deinem Namen, Jesus, dass es unser Verstand nicht fassen wird und auch nicht fassen soll. Aber wir vertrauen dir, Heiliger Geist, dass du es unserem Geist durch Offenbarung vermittelst, was uns dein Wort sagt. In Jesu Namen. Wir beten um deinen Schutz. Wir rühmen die Kraft deines Blutes gegenüber jeder Finsternismacht. Denn du bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, Jesus. Und diese Zerstörung verkündigen wir in deinem Namen und erklären, dass wir durch deine Gnade, durch dein Blut gerechtfertigt sind und durch die Kraft deines Blutes in deinem Frieden leben. Amen. Okay. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir etwas über einen geistlichen Kampf kennen und wissen aus Gottes Wort. Wer kämpft gerne? Ganz wenige. Ich glaube, das spiegelt ganz einfach unsere Gemütslage wider. Wir haben Frieden, wir suchen Frieden und im Wort Gottes sind wir sogar aufgefordert, dass wir Frieden suchen. Aber wir haben nicht dadurch Frieden, dass wir nicht kämpfen. Satan ist kein Kooperationspartner, mit dem wir einen Vertrag zur friedlichen Koexistenz schaffen können. Die Älteren unter uns, so in meinem Alter, die kennen diesen Begriff Politik der friedlichen Koexistenz noch. Könnt ihr euch erinnern? Habt ihr gut aufgepasst, ein Staatsbürgerkunde? Damit wurde das Verhältnis zwischen der DDR und der BRD bezeichnet. Das war die Neuerung in den 80er Jahren, die Politik der friedlichen Koexistenz. Okay, in dem Fall sollte es ja zu einem echten Frieden kommen, und wie es ist. Aber mit Satan funktioniert so etwas nicht. Das humanistische Denken suggeriert, dass wir, wenn wir nicht angreifen, auch nicht angegriffen werden. Davon ist überhaupt die westliche Politik gegenüber dem Islam sehr stark geprägt. Und es ist eine starke Lüge, ohne jetzt politisch werden zu wollen. Aber der Geist des Humanismus vermittelt uns, wenn wir den Feind in Ruhe lassen, lässt uns auch der Feind in Ruhe. Das funktioniert mit Satan nicht. Satan ist einer, der immer auf Kampf gegen den Glauben, gegen das Reich Gottes aus ist. Solange er noch auf dieser Erde Raum hat zu wirken, ist er ein Kämpfer gegen den Glauben. Also ist es uns eigentlich nicht freigestellt, ob wir kämpfen wollen oder nicht. Wir können es uns nicht leisten, nicht zu kämpfen. Aufgrund der Gegebenheiten, dass Satan zwar überwunden ist und verurteilt ist, aber noch nicht für die Ewigkeit in den Feuersee geworfen worden ist, aufgrund dieser Tatsache, dass wir in diesem Zeitabschnitt leben, haben wir einen Kampf zu kämpfen. Es wird so sein, das Urteil, was über Satan ausgesprochen wurde, wird vollständig vollstreckt werden am Ende der Zeit, wenn er in die Hölle geworfen wird, die für ihn und alle, die zu ihm gehören, von Gott geschaffen ist. Die Hölle ist nicht des Satans Erfindung, sondern ist der Ort, den Gott als ewige Strafe für Satan und alle seine Dämonen und alle Menschen, die ihm gefolgt sind, vorbereitet hat. Es muss uns auch bewusst sein, die Hölle, über die Hölle regiert nicht der Satan, sondern Gott. Und Gott hat die Macht, in die Hölle zu werfen oder nicht. Im Wort Gottes sagt Jesus, fürchtet euch vor dem, der die Macht hat, in die Hölle zu werfen oder nicht in die Hölle zu werfen. Das heißt, Jesus, wir sollen Ehrfurcht vor ihm haben. Er ist der Richter darüber, wer in der Hölle ist und wer nicht. Und einer ist ganz sicher in der Hölle am Ende, und das ist Satan. Und dieses Urteil hat er jetzt, und das wird nie mehr rückgängig gemacht werden. Noch hat er aber Raum zu wirken, weil dieses Urteil noch nicht vollstreckt worden ist. Daher befinden wir uns in einem Krieg. In einem Krieg, in dem wir bestimmt sind zu siegen. In einem Krieg, auf dem wir in der Armee des Siegers leben und sind. Dennoch ist es ein Krieg, und dennoch bekommen wir diesen Kampf zu spüren. Jesus hat alles überwunden, der Satan ist überwunden, er ist verurteilt. Er ist unter den Füßen Jesu, und er ist auch unter unseren Füßen. Dennoch ist er nicht unwirksam. Wenn wir mit halbwegs wachen Augen unser eigenes Leben und das Leben der Welt um uns herum betrachten, müssen wir einfach realistischerweise feststellen, Satan ist wirksam. Deswegen müssen wir kämpfen. Ich möchte mit euch mal im 1. Korinther 15 aufschlagen. 1. Korinther 15, ab Vers 54. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt oder gegeben hat, das ist auch eine andere Übersetzungsmöglichkeit, durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott sei Dank, der uns beständig den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder Gott sei Dank, der beständig bereit steht, uns den Sieg zu geben in Jesus Christus. So wie der Kampf beständig ist, bis Jesus wiederkommt, ist auch der Sieg Jesu beständig uns zur Verfügung. Das möchte ich über alles groß machen und aussprechen, was heute Thema sein wird. Ich möchte mit euch nochmal auch Kolosser 2 aufschlagen. Kolosser 2, Vers 15. Das steht damit in engem Zusammenhang. Ich lese ab Vers 14. Kolosser 2, ab Vers 14. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Das ist ein Wort, was wir, wenn wir uns in Richtung geistlichen Kampf bewegen, ist eines der grundlegendsten Worte, die wir proklamieren, die wir glauben, mit denen wir arbeiten, mit denen wir kämpfen. Das ist eine wichtige Waffe in unserer Hand, dass wir diese Tatsache kennen und geltend machen. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Also Gott hat in Jesus, in dem Gehorsam von Jesus, in dem Opfer von Jesus, den Triumph über jeder Macht der Finsternis gehalten. Das ist die Grundlage für allen Kampf, in dem wir stehen. Und ich möchte das in Verbindung bringen mit dem, was ich letztlich gesagt habe, dass Jesus uns lehrt zu beten. Er lehrt uns unter anderem zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und unser geistlicher Kampf besteht darin, dass der Wille Gottes geltend gemacht wird auf der Erde durch uns. Es ist das Geheimnis Gottes, warum er uns an diesem Kampf beteiligt. Er macht es nicht ohne uns. Er macht seinen Sieg, den er erworben hat, durch uns geltend. Das ist genauso ein Zusammenhang, der für unseren Verstand nicht fassbar ist, wie der, dass wir von Neuem geboren sind, eine neue Schöpfung sind und gleichzeitig beständig erneuert werden müssen. Lasst uns an dieser Stelle ganz fröhlich glauben, dass es unser Verstand nicht fassen kann, und lasst uns darüber überhaupt nicht wundern. Genauso wäre es ein für den Verstand unlösbarer Gegensatz. Jesus hat alles getan. Jesus hat den Satan besiegt. Er hat alles überwunden. Er hat die Mächte der Finsternis überwunden, völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In Jesus hat Gott den Triumph über die Mächte der Finsternis gehalten. Einerseits. Andererseits sind wir aufgefordert, dem Teufel zu widerstehen, zu kämpfen, den Kampf zu üben, zu trainieren. Und beides ist gleichzeitig richtig. Im Wort Gottes, aus dem Geist Gottes heraus, gibt es viele Dinge, die, wo unser Verstand einen Gegensatz wahrnimmt, die gleichzeitig wahr und richtig sind und nur im Zusammenhang, wo beides in uns lebt, auch wirklich die Wahrheit widerspiegeln. Die Wahrheit besteht in Gott oft aus Dingen, die unser Verstand nicht fassen kann. Aber Gott hat uns seinen Geist gegeben, der es unserem eigenen Geist durch Offenbarung vermitteln kann. Und so ist es auch letzten Endes mein Vertrauen auf den Heiligen Geist, dass er in all dem, was wir über geistlichen Kampf hören und auch uns aneignen, immer uns Offenbarung darüber gibt, dass dieser Kampf darin besteht, dass ihn Jesus schon gewonnen hat und dass dieser Kampf in Ewigkeit schon abgeschlossen ist, dass auch der Endsieg schon feststeht und durch nichts erschüttert wird und dennoch durch uns wir gefordert sind, dass wir diesen Kampf kämpfen, um das auch für uns anzueignen, zu ergreifen und geltend zu machen. Und ich glaube, auf diesem Gebiet, dass wir auch etwas in diesem Kampf zu tun haben, möchte uns Gott ermuntern, ermutigen, stärken und auch ein ganzes Stück die Augen öffnen. Also, wenn wir der Meinung wären, wenn wir nicht kämpfen, werden wir auch nicht angegriffen, stimmt das definitiv nicht. Ich möchte mit euch mal 1. Petrus 5, Vers 8 aufschlagen, 5, Vers 7. Dort in der Gegend aufschlagen. 1. Petrus 5, ab Vers 8. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also das Wort Gottes sagt uns, seid nüchtern, wacht. Also macht euch nichts vor. Seid nüchtern, würde ich so wiedergeben, habt keine Illusionen. Macht euch nichts vor. Seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist einfach eine Tatsache, dass er das permanent tut. Er versucht, mit ins Verderben zu ziehen, was er noch ins Verderben ziehen kann, bevor seine Wirksamkeit beendet ist. In der Offenbarung steht, dass Johannes in einer Vision gesehen hat, dass der Teufel auf die Erde geworfen ist und mit großer Wut, mit großem Zorn versucht, noch auf seine Seite zu ziehen, was möglich ist, weil er nicht mehr viel Zeit hat. Die Zeit des Teufels ist limitiert, die Zeit Gottes nicht. Und weil der Teufel weiß, dass seine Zeit limitiert ist, ist er massiv unterwegs und versucht zu verschlingen, das heißt, mit auf seine Seite zu ziehen, was er nur kann. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das seid nüchtern, bezieht sich auf diese Tatsache, was der Teufel tut. Macht euch nichts vor. Das ist der Fakt. Und jetzt kommt die Aufforderung an uns, dem widersteht, standhaft durch den Glauben. Oder dem widersteht, standhaft im Glauben. Zunächst, wir kennen den Spruch, der hier und da auch gesagt wird, der Teufel geht nur umher wie ein brüllender Löwe, so steht es auch. Er geht nicht als ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Und da gibt es auch den Spruch, den man manchmal hört, er hat gar keine Zähne, er kann gar keinen ernsthaften Schaden zufügen. Das glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Sonst würde hier nicht stehen, dem widersteht. Wenn er überhaupt nichts tun könnte, wenn er ein harmloser, zahnloser Hund wäre, der uns nur durch Bluff in irgendeiner Weise beeindrucken könnte, würde hier nicht stehen, dem widersteht. Wir sind also aufgerufen, Widerstand zu leisten. Und dem steht allen voran, seid nüchtern, macht euch nichts vor. Wir haben einen Feind. Wir wissen ganz sicher, dass der Teufel niemand verschlingen kann, der ihm im Namen Jesu widersteht. Aber der Heilige Geist warnt uns, dass wir an dieser Stelle nicht leichtsinnig oder passiv sind. Ich glaube, das Hauptproblem für uns in Bezug auf geistlichen Kampf ist ganz einfach Passivität. Denn wer kämpft schon gerne? Wir haben es gerne, wenn Frieden ist. Und das ist auch richtig so. Aber dieser Frieden hat den Preis, dass wir kämpfen dafür. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Frieden Gottes und dem Frieden, dass wir den Kampf nicht wahrnehmen, der tobt. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Im Wort Gottes steht im Psalm 23, du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und das ist das Wort des Friedens Gottes. Immer und überall, in jeder Situation des Kampfes, gibt es diesen Ort des Friedens und der Sättigung, des Wohlergehens bei Gott. Mitten im größten Krieg sitzen wir am Tisch, wir sehen den Feind und werden von Gott bedient. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Der Teufel hat's drauf und versucht uns einen Frieden zu geben, der uns die Augen für den Kampf schließt, der tobt, der uns passiv sein lässt. Und dabei passiert Folgendes. Das habe ich aus dem Kinderbuch beim Beten für das Thema, fiel mir diese Geschichte ein. Das heißt, pass auf, kleine Haselmaus. Wer vielleicht Kinder hat, möglicherweise ist es so ein Pappbilderbuch, kennt das jemand von euch. Das handelt von einer kleinen Haselmaus. Diese Haselmäuse, die wohnen in so einem Nest im Baum. Da kommt ein Iltis, haut das Nest runter und sieht, oh, die Maus ist mager. Die muss ich noch mästen, bevor ich die fressen kann. Über den Iltis dürft ihr gerne lachen und über die Maus auch. Kann das jemand sehen? Er hat sich Folgendes gedacht, dieser Iltis. Oder das ist ja so eine Mischung zwischen Iltis und Fuchs und irgendwas. Da dachte sich, die Maus ist mager, die muss ich füttern. Und hat dieses Nest von der Haselmaus unter einen Blumentopf gesteckt und fing sie an zu füttern. Die Maus wacht auf, Futter fällt vom Himmel. Mensch, geht mir's gut, so gut ging mir's noch nie. Draußen die Feldmäuse kriegen das mit und haben Panik. Und rufen dazu, hey Maus, ey, dir geht's nicht gut, du bist in großer Gefahr. Und ich sag, was? Ich in großer Gefahr? Ich werde gefüttert, mir geht's gut, so gut ging mir's noch nie. Dann sagen die Feldmäuse, ey, der dich füttert, der will dich fressen. Was? Der will mich fressen? Dann wurde die Maus munter und sie haben eine Strategie sich ausgedacht, wie sie da wieder gerettet werden kann. Und ich habe so den Eindruck, dass es der Heilige Geist mir gegeben hat, die Erinnerung daran gegeben hat, dass das eine Strategie des Teufels ist, uns in einer scheinbaren Ruhe zu lassen, wo wir sagen, warum sollte ich kämpfen? Eigentlich geht mir's gut. Und ich glaube, dass es in unserer westlichen Welt von dieser Macht, die auf diese Art und Weise gegen uns zu Kriege führt, werden wir regelrecht verfolgt. Wir stehen unter einer Verfolgung dieser Macht, die damit Glauben, Energie, Glauben an Jesus, Freude an Jesus dämpft, uns schläfrig macht. Wir haben gegen einen Geist des Schlafes zu kämpfen, der vom Satan ausgeht. Es ist diese Waffe, die er in unserer Welt, in unserer westlichen Welt, am effektivsten einsetzt. Weil unsere natürlichen Bedürfnisse in weiten Teilen der Bevölkerung, ohne darum kämpfen zu müssen, befriedigt sind. Wir wohnen gut, wir haben gutes Essen, wir können uns anziehen. Ich weiß, das trifft nicht auf jeden zu. Auch unter uns gibt es Menschen, die materiell nicht so gut gestellt sind, die an dieser Stelle einen Kampf führen müssen. Aber auf weite Teile unserer westlichen Bevölkerung trifft das zu, dass wir um die existenziellen Bedürfnisse keinen Kampf führen, brauchen. Und es ist letzten Endes auch ein Segen Gottes. Was vom Teufel dazu kommt, ist, dass er uns an dieser Stelle die Augen zuhält dafür, dass er uns bekämpft. Und zwar bekämpft er uns dahingehend, dass er uns eine scheinbare Sättigung gibt, die unsere Seele müde macht und träge macht. In dieser Nahrung, die er uns gibt, sind Schlaftabletten drin. Es sind geistliche Schlaftabletten drin, die uns müde machen und lähmen. Und sein Ziel ist es, in uns den Glauben zu vernichten. Sein Ziel ist es, in uns den Eifer zu vernichten. Sein Ziel ist es, in uns die Liebe zu Jesus erkalten zu lassen. Sein Ziel ist es, in uns die Freude an Jesus als Person nicht mehr erleben zu lassen. Dass wir das begrüßen. Ja, ich gehöre Jesus. Und es macht nichts in meinem Herzen. Es begeistert mich nicht. All das ist das, was er damit versucht, auf dem Wege uns zu lähmen und uns in einem scheinbaren Frieden sein zu lassen. So wie diese Maus zunächst nicht glauben konnte, dass sie in Gefahr ist, weil es ging ihr so gut. An dieser Stelle steht im Wort Gottes, seid nüchtern, wacht auf, sage ich mal. Ich füge das wacht auf dazu. Wir werden bekämpft. Gegen uns wird ein Krieg geführt. Und zwar von demjenigen, der sich aufgemacht hat, um uns zu vernichten. Egal, ob wir das auch in unserem normalen Alltag spüren, ob wir darum einen Kampf haben oder nicht. Dieser Krieg findet statt. Da findet statt auf die Weise, dass wir überlastet werden. Da findet statt auf die Weise, dass wir keine Lust haben. Da Lustlosigkeit am Herrn ist ein Geist. Im Wort Gottes steht, habe deine Lust am Herrn. Über Lust werden wir geregelt. Wozu wir Lust haben, das machen wir. Haben wir Lust am Herrn, suchen wir ihn. Und um diese Lust, woran wir unsere Lust haben, tobt ein Krieg. Also bei mir ist das so. Ich habe nicht immer Lust am Herrn. Und manchmal lasse ich mich davon abdrängen, werde passiv, werde müde und hinterher merke ich und ärgere ich mich über das, was ich verpasst habe. Wir sind in einem Krieg und da geht auf Leben und Tod hinaus. Da geht da hinaus, dass wir mit dem Herrn leben, mit ihm regieren oder dass wir vielleicht nicht unsere Rettung verlieren, aber unsere Wirksamkeit. Darum wird gekämpft. Also, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Widerstehen heißt, tausend und abertausendmal Nein sagen zu den Angeboten von seiner Lust, zu den Angeboten von seinem Frieden, zu den Angeboten von seiner Passivität, zu den Angeboten von seiner Schläfrigkeit, zu den Angeboten von seiner Zerstreuung und Ablenkung. Dafür bin ich zum Beispiel sehr anfällig. Im Wort Gottes steht, dem widersteht. Und einen Widerstand leiste ich zunächst, indem ich sage, nein. An dieser Stelle müssen wir uns trainieren, dass wir Nein sagen. Wir kooperieren nicht mit seinen Angeboten von seinem Scheinfrieden. Wir sagen zu dem scheinheiligen Frieden des Teufels, der uns wie unter so einem Blumentopf halten will und uns mit Dingen füttert, die zunächst unsere Seele betäuben. Wir sagen dazu, nein, das fresse ich nicht. Ich nähre mich von Gottes Wort. Ich möchte mit euch durch ein paar weitere Verse gehen einfach aus Gottes Wort, die aussagen, dass wir uns in einem Kampf, in einem Krieg befinden. In Matthäus 10, Vers 34. Matthäus, da steht, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Dazu gehört das Wort, wo Jesus sagt, da habe ich jetzt leider den Bibelvers nicht aufgeschrieben, er spricht davon, dass wenn ein Machthaber seinen Palast bewacht, bleibt das Seine in Frieden. Ich muss doch nochmal die Maus her tun. Wenn ein Machthaber seinen Palast bewacht, bleibt das Seine in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer kommt, überwindet er den Machthaber und führt die Gefangenen in Freiheit. Ist sinngemäß wiedergegeben, ich finde den Vers jetzt nicht auf der Stelle. Aber gegen diesen Frieden ist Jesus gekommen und hat gesagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert. Und zwar gegen diese Machthaber, die ihre Gefangenen bewachen und in einem scheinbaren Frieden gehalten haben, um sie in Freiheit zu führen. Dann Psalm 24. Ich lese mal ab Vers 7. Psalm 24, ab Vers 7. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Also eine Eigenart Gottes, ein Name Gottes ist der Herr, mächtig im Kampf. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Oder man kann auch ausdrücken, glaube ich, ich bin nicht gekommen, das, was dem Teufel gehört, auf der Erde in Frieden zu lassen. Ich bin gekommen, um genau dagegen Krieg zu führen. Ich bin gekommen, um seine Festungen zu zerstören und die, die er an seinen Festungen gefangen gehalten hatte, zu befreien. Zu diesem Kampf ist der Herr ein Herr, mächtig im Kampf oder mächtig im Krieg. Jetzt möchte ich mit euch nochmal im Psalm 144 lesen. Psalm 144, ab Vers 1. Gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Ja, das war damals im Alten Testament. Da haben die solche blutrünstigen Schlachten geschlagen. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert? Ich bin gekommen, um zu kämpfen. Ich bin gekommen, um die Festungen der Finsternis zu zerstören. Ich glaube, all das, was im Alten Testament an Kämpfen und Kriegen stattgefunden hat, ist, wie es im Wort Gottes steht, uns zum Vorbild geschrieben. In den Briefen von Paulus oder von wem, ich weiß nicht genau, die Stelle steht, dass uns all diese Dinge zum Vorbild gegeben sind, damit wir daraus lernen. Und so wie das im Physischen, im Materiellen stattgefunden hat zu alttestamentlicher Zeit, ist es ein Vorbild des Krieges, der im Geistlichen stattfindet, den Jesus beschlossen hat zu führen und den er schon gewonnen hat. Der Krieg, der jetzt geführt wird, ist ein im Nachhinein Durchsetzen, das, was für die Zukunft schon feststeht. Und da wir es hier mit ewigen Sachen zu tun haben, ist das für unseren Verstand nicht fassbar. Aber lass uns aufnehmen, dieser Krieg ist gewonnen, ist schon fertig, ist vollendet, der Ausgang steht fest und ist genauso gleichzeitig zu führen und zu erringen und zu erkämpfen. Das ist göttlich einfach. Ich möchte ein paar Zeugnisse davon geben, wie Männer Gottes im Neuen Testament gekämpft haben. Philipper 1, Vers 29 und 30. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Oder Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Kolosser 2, ab Vers 1. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und um alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, Nochmal. Denn ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe. Um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und so weiter. Paulus schreibt, ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und so weiter. Paulus berichtet von Kämpfen. Und da wir ja wissen, dass Paulus nicht mit einer Kriegsrüstung durch die Lande gezogen ist und in den Synagogen Priester ermordet hat, kann es ja nur ein anderer Kampf sein. Also ein Kampf um die Seelen, ein Kampf um den Sieg Jesu, ein Kampf darum, dass der Sieg Jesu in Menschen verwirklicht wird, offenbart wird. Und noch ein Vers, ein Beispiel dafür, 1. Thessalonicher 2, ab Vers 1. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Also es gibt einen Kampf zu kämpfen. Der Sieg Jesu, den er für uns errungen hat, wird dadurch umgesetzt in unserem Leben zunächst und auch in den Gebieten, die uns Jesus anvertraut hat, indem wir geistlich kämpfen. Jetzt, 1. Timotheus 6, Vers 12. Da fordert Paulus seinen Jünger und Mitapostel auf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Also unser Kampf geht darum, dass die Dinge, die von Gott uns gegeben sind, in unserem Leben und in den uns anvertrauten Gebieten umgesetzt werden. Darum ist ein Krieg zu führen. So wie das Volk Israel sein verheißenes Land durch Kriege eingenommen hat und nicht von Gott ein leeres Land zur Verfügung gestellt bekommen hat, so hat Gott für jedes unserer Leben eine Verheißung. Und darum müssen wir in seinem Namen Krieg führen, dass sie zur Existenz kommt, dass sie offenbart werden wird. Der erste Kampf des Teufels geht dagegen, dass wir überhaupt gerettet werden. Es ist einen Krieg zu führen, darum, dass Menschen Seelen gewonnen werden für Jesus. Das ist das Erste. Wenn dieser Krieg gewonnen ist, sind wir verloren für den Teufel. Aber er hat noch ein Feld, was er versuchen kann, besetzt zu halten. Das ist unsere Berufung. Und an dieser Stelle müssen wir den Krieg führen gegen die Festungen, gegen die Dinge, die unsere Berufung behindern, wo der Teufel unser Leben nicht zur Blüte kommen lassen will, nicht in die Fülle dessen kommen lassen will, wofür wir von Jesus berufen sind. Und an dieser Stelle will uns der Heilige Geist lernen zu kämpfen. Zuallererst denke ich, wenn wir alle in dem Bewusstsein leben, ich habe einen Kampf zu kämpfen, weil gegen mich Krieg geführt wird, ist erstmal schon die halbe Schlacht geschlagen. Wenn wir in der Lähmung verharren würden, dass wir von dem Kampf ja eigentlich nichts spüren und dass wir da der Teufel uns täuschen könnte, es gibt deswegen auch keinen Kampf zu kämpfen, kann er uns dämpfen, zurückhalten, runterfahren, Lustlosigkeit am Wort Gottes, Lustlosigkeit an der Gegenwart Gottes, Lustlosigkeit an der Gemeinschaft mit ihm. Die Folge davon ist, dass in unserem Leben von ihm zunächst unbemerkt Festungen gebaut werden, die, wenn sie offenbar werden, möglicherweise uns massiv gefangen halten. Und wie wir es im 1. Petrus gelesen haben, darum wacht. Seid nüchtern, wacht. Ich möchte mit euch jetzt mal im 2. Samuel etwas lesen. Muss nochmal was schon schön hin und her blättern. 2. Samuel im Kapitel 22. Das ist ein Dankpsalm über die Rettung, die ihm Gott gegeben hat von allen seinen Feinden. Im Vers 1, 2. Samuel 22 ab Vers 1 steht, und David redete zu dem Herrn die Worte dieses Liedes an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls errettet hatte. Und nahezu wortgleich ist dieser Psalm auch in dem Buch der Psalmen aufgeschrieben. Da ist es der Psalm 18. Und ich lese ganz einfach mal vor. Und er sprach, ab Vers 2. Der Herr ist mir ein Fels und meine Burg und mein Erretter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich Zuflucht suche, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste und meine Zuflucht. Mein Retter, vor Gewalttat rettest du mich. Gelobt rufe ich zum Herrn, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Denn mich umfingen die Wogen des Todes. Bäche des Verderbens erschreckten mich, Fesseln des Scheols umgaben mich, Fallen des Todes überwältigten mich. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Und er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei drang an seine Ohren. Da wankte und bebte die Erde. Die Grundfesten des Himmels erzitterten und wankten, denn er war von Zorn entbrannt. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund. Glühende Kohlen brannten aus ihm. Er neigte die Himmel und fuhr hernieder, und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf einem Cherub und flog daher, so schwebte er auf den Flügeln des Windes. Und er machte Finsternis rings um sich her zur Hütte, das Sieb der Himmelswasser, dichtes Gewölk. Aus dem Glanz vor ihm brannten feurige Kohlen. Der Herr donnerte vom Himmel her, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Und er schoss Pfeile und zerstreute sie, schoss seinen Blitz und verwirrte sie. Da wurden sichtbar die Betten des Meeres, die Fundamente der Welt wurden aufgedeckt durch das Schelten des Herrn vor dem Schnauben des Hauchs aus seiner Nase. Er griff aus der Höhe, erfasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern. Er rettete mich vor meinem starken Feind, vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Sie überwältigten mich am Tag meines Unglücks, aber der Herr wurde mir eine Stütze und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Das ist ein gewaltiger Abschnitt über die Macht Gottes, mit der er gegen seine Feinde kämpft. Hier kommt der Kampf, den David geführt hat, gar nicht vor. Und alle Grundlage für unseren Kampf ist, dass Jesus kämpft. Er ist, dass Gott seinen Feinden widersteht. Wir widerstehen überhaupt nicht mit unserer Kraft. Ich finde es so gewaltig, so wort- und bildreich, wie das dargestellt ist, was passiert, wenn Gott sich aufmacht, gegen seine Feinde zu kämpfen. Da kommt Himmel und Erde in Bewegung. Da passieren Erdbeben, da kommt Sturm. Ist ja auch eine Bildsprache. Es sind einfach die gewaltigsten Naturgewalten, kommen in Bewegung und nichts kann dem standhalten, wenn Gott sich aufmacht, zu kämpfen. Und das ist der Kampf, den er für uns führt. Im Wort Gottes steht auch, ich werde für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Diese Macht, diese gewaltige Macht, die hier beschrieben ist, geht los, wenn der Herr sich aufmacht zu kämpfen. Dann, Vers 21, der Herr handelte an mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vergalt er mir, denn ich habe die Wege des Herrn eingehalten und bin von meinem Gott nicht gottlos abgewichen. Denn alle seine Rechtsbestimmungen waren vor mir und seine Ordnungen, ich bin nicht davon abgewichen. Auch war ich vollkommen ihm gegenüber und hütete mich vor meiner Schuld. So vergalt der Herr mir nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Reinheit vor seinen Augen. Das nimmt einen doch die Luft. Kann man so dick auftragen? Kann man sich so seiner eigenen Gerechtigkeit rühmen? David schreibt, du, Gott, hast Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, Naturgewalten im Vergleich, um meine Feinde vor mir zu vertreiben, um mich zu erlösen, um mich zu retten, nachdem ich in größter Not zu dir geschrien habe. Und als Begründung sagt er, denn ich war gerecht, zusammengefasst. In mir hast du keinen Tadel gefunden. Und das ist die Grundlage dafür, dass Jesus für uns kämpft, dass wir durch Jesus gerecht gemacht worden sind. David hatte Offenbarung vom Heiligen Geist, dass er Gerechtigkeit haben kann durch Glauben und durch Gerechtigkeit haben kann durch Vergebung Gottes. Und das ist ein prophetisches Vorbild für das, worauf sich unsere Kühnheit und auch unser Glauben gründet, dass Gott für uns kämpft und streitet. Dort ist das verankert. Und wir dürfen aufgrund des Opfers von Jesus sagen, so vergalt der Herr mir nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Reinheit, vor seinen Augen, steht hier. An dieser Stelle packt unser Teufel ganz oft, ja guck mal, da ist doch Sünde in deinem Leben. Und dann gibt's nur ein was für uns zu tun. Da war Sünde in meinem Leben, Herr, vergib. Dein Blut macht mich gerecht und reinigt mich von jeder Ungerechtigkeit. Dann haben wir die Position im Kampf zu sagen, ich bin ein Gerechter in Jesus. Und aufgrund dieser Position haben wir Autorität zu kämpfen. Ich möchte in dem zweiten Abschnitt dann noch mehr darauf eingehen, auf welcher Grundlage wir kämpfen und wie denn dieser Kampf dann im Detail aussieht. Ich denke, das machen wir dann nächsten Sonntag. Ich glaube, heute soll dran sein, dass wir überhaupt ein Bewusstsein dafür haben, wir haben zu kämpfen und dann wogegen und wofür. Also, Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung, um seinen Feinden nachzujagen. Da ist die Kraft von David verschwindend. Die kommt überhaupt nicht vor. Gott kämpft. So, jetzt weiter im Vers 30, im 2. Samuel 22. Denn mit dir kann ich auf Raubzug gehen. Mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Gott, sein Weg ist vollkommen. Des Herrn Wort ist lauter. Ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist meine starke Festung und vollkommen macht er meinen Weg. Er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Das war für mich der Ausgangsvers, warum ich überhaupt in diesen Psalm reingekommen bin. Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Ich lese erstmal zunächst noch ein Stück weiter. Und du gabst mir den Schild deines Heils und dein Zuspruch machte mich groß. Du schafftest Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Meinen Feinden jagte ich nach und vernichtete sie und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Und ich rieb sie auf und zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstanden und sie fielen unter meine Füße. Und du umgürtetest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden. Du hast bewirkt, dass meine Feinde mir den Rücken zeigen müssen. Meine Hasser, ich habe sie vernichtet. Sie blickten umher, aber da war kein Retter zum Herrn, doch er antwortete ihnen nicht. Und ich zermalmte sie wie Staub der Erde, wie Straßenkot zertrat, zerstampfte ich sie. Hier wird ganz klar offenbar, dass es der Kampf ist, den Gott führt und dass es der Kampf ist, gleichzeitig, den wir führen. Hier steht zuerst, er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Darauf gehe ich nachher noch ein Stück ein. Vers 38, meinen Feinden jagte ich nach und vernichtete sie und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Und ich rieb sie auf und zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstanden und sie fielen unter meine Füße. Und du umgürtetest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden. Also das ist ganz klar darauf bezogen, eine intensive Aktivität, die David sagt, ich jagte den Feinden nach, du hast diese Feinde unter meine Füße gebeugt. Meinen Feinden jagte ich nach und ich vernichtete sie. Und ich kehrte nicht davon um, bis ich sie aufgerieben hatte. Eindeutig spricht hier David von sich, das habe ich getan. Und Vers 40, und du umgürtetest mich mit Kraft zum Kampf, du beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden. Vers 41, du hast bewirkt, dass meine Feinde mir den Rücken zeigen müssen, meine Hasser, ich habe sie vernichtet. Was nun? Entweder ich oder du. Sowohl als auch. Das ist eine Grundlage im geistlichen Kampf, dass wir das tief verstehen. Sowohl wir als der Herr. Und unser Verstand fasst es nicht. Aber es ist die Tatsache, wenn wir nicht kämpfen mit aller Kraft, wird die Kraft Gottes im Kampf nicht wirksam. Wiederum, unsere Kraft im Kampf ist nichts, was Sieg hervorbringen kann. Es ist allein die Kraft des Herrn, die den Sieg bringt. Aus unserer Kraft passiert überhaupt nichts im geistlichen Kampf. In unserer Menschlichkeit ist null Kraft gegen Mächte der Finsternis. Und wiederum, wenn wir nicht kämpfen, wird die Kraft Gottes, die die Mächte der Finsternis in die Flucht schlägt, nicht wirksam. Besser kann ich es nicht erklären, was darüber hinausgeht, entzieht sich unserem Verstand, glaube ich. Das brauchen wir durch Offenbarung. Aber Gott will, dass wir mit Engagement, mit Intensität, mit Lust, mit Motivation gegen Mächte der Finsternis, gegen unsere Feinde, gegen Lähmung, gegen das, was uns entgegenkommt vom Teufel aus, kämpfen, als wäre es unser Kampf. Gleichzeitig in dem Bewusstsein und in dem Glauben, dass in uns gar keine Kraft ist gegen diesen Feind und dass alle Kraft aus Jesus und in Jesus ist. So, hier steht nochmal Vers 35. Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Unser Levin, der ist zurzeit eifrig dabei, verschiedene Bogen aus Holz zu bauen und Pfeile zu bauen und so weiter. Und das nimmt ganz schöne Formen an. Und so ein Holzbogen kann auch schon ganz schön schwer zu ziehen gehen. Und hier steht, du lehrst meine Hände spannen den ehernen Bogen. Der Eherne ist einer aus Metall. Sagen wir mal auf Neudeutsch Federstahl. Oder ein federndes Metall. Da geht einen ganzen Zacken straffer. Und dazu braucht es Training. Also Gott möchte, dass wir geistlichen Kampf trainieren. Und zu dem Training gehört nicht nur den Bogen zu spannen, dafür Kraft zu haben. Dazu gehört auch nachher richtig zu zielen. Also es gibt, er steht, er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Und da David weiß, dass es ein Kampf ist, der durch Gottes Kraft geschieht, meint er damit ein Training, darin zu trainieren, dass er so kämpft, dass die Kraft Gottes sich gegen seine Feinde wendet. Und diesen Kampf sollen, müssen und können wir erlernen. So, jetzt komme ich mal zu den Zielen, auf was das eigentlich abzielen soll. Also der erste Schritt der Bogenausbildung ist, das Ding dehnen können, die Armmuskeln zu trainieren. Ich kann das nie perfekt vormachen, wenn der Levin da wäre, der könnte das besser. Wie man denn einen Bogen spannt und hält und so weiter, damit man nachher auch gut zielen kann. Aber es macht richtig Spaß, mit dem Bogen zu schießen. Davon mal abgesehen. Und aber damit das, der Pfeil nachher auch das trifft, das Ziel, den Feind Gottes trifft, braucht es Training, braucht es Übung. Und an dieser Stelle möchte ich drei Bereiche nennen, in denen Satan uns widersteht, in denen er Krieg gegen uns führt. Ich möchte, dass wir mal zusammen den ersten Korintherbrief im Kapitel 9 aufschlagen, ab Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der an die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Ich möchte das mal anschreiben, so als Übersicht. Wie habe ich das ausgedrückt? Der Gegner ist Satan. Kampfbereiche, in denen er uns widersteht, sind erstens durch oder in unserem Fleisch. Das meint unsere Neigung, unserer alten Natur zu folgen, die eigentlich schon gestorben ist, die wir durch die Taufe in den Tod gegeben haben. In diesem Bereich führt der Satan gegen uns Krieg. Und zwar ganz massiv. Deswegen schreibt hier Paulus, ich kämpfe so, nicht wie einer, der an die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Er weiß, dass er einen Krieg zu führen hat gegen all das, was der Teufel zu Felde führt im Bereich unserer menschlichen alten Natur, im Bereich unseres Fleisches. Das funktioniert so. In dem unsichtbaren Reich gibt es Rechtsgrundlagen, auf denen Dinge geschehen. Wenn der Teufel überhaupt kein Recht findet, uns in irgendeiner Weise anzugreifen, kann er uns nicht überwinden. Er kann uns nicht wirklich antasten, wenn er in uns keine Rechte hat. Rechte, die wir ihm geben, sind, wenn wir nach unserer alten Natur leben, wenn wir ihm Raum geben durch Sünde, durch all diese Sachen, die halt die alte Natur betreffen. In diesem Bereich führt er Krieg gegen uns. Deswegen müssen wir der Aufforderung von Jesus Folge leisten, Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Oder dass wir unser Fleisch permanent für gekreuzigt halten. All das, wo Stolz in uns aufkommen will, wo beleidigt sein aufkommen will, wo abgelehnt sein aufkommen will, was auch immer so aus unserer fleischlichen Natur aufsteigt, das will er benutzen, um gegen uns zu kämpfen. Dann möchte ich das mal mit uns durchgehen, wie Jesus an dieser Stelle gekämpft hat. Zunächst im Johannesevangelium im Kapitel 14, da steht im Vers 30, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt, damit ist Satan gemeint, und in mir hat er gar nichts. Und das möchte ich mal noch ein Stück erläutern. In der NGÜ-Übersetzung steht an dieser Stelle, viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte. Oder er findet nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte. Wir wissen, Jesus ist ohne Sünde. Und wir können es sein, indem das Blut Jesu all unsere Sünden bedeckt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das tut das Blut Jesu. Und an dieser Stelle müssen wir einen Kampf darum führen, dass wir in diesem Zustand sind und bleiben. Dass das Blut von Jesus unsere Sünde, uns von unserer Sünde reinigt und uns gerecht macht. Macht es das nicht, halten wir Dinge versteckt. Findet der Satan in uns Dinge, die er zum Anlass nehmen kann, gegen uns zu kämpfen. Oder Festungen in uns zu bauen. Also es gibt einen permanenten Kampf gegen die Lust unserer alten Natur zu sündigen. Jesus konnte sagen, Satan kommt und findet in mir nichts, wodurch er einen Anspruch auf mich erheben könnte. Das ist so herrlich. Und diese Gerechtigkeit Jesu, mit der er sich geopfert hat, hat er uns gegeben durch sein Opfer. Jetzt möchte ich mit euch weiter Jesus anschauen, wie er gekämpft hat. Ein ganz wichtiger Bereich in dem geistlichen Kampf, wo auch zum Ausdruck kommt, wie wir nicht kämpfen sollen. Lasst uns gehen zu Matthäus 16. Matthäus Evangelium. Ab Vers 21. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Es ist, soweit ich das beurteilen kann, die schärfste Zurechtweisung, die Jesus jemals auf der Erde von sich gegeben hat, seinen Jüngern gegenüber. Den Pharisäern gegenüber hat er andere deutliche Worte gebraucht. Worum kämpfte Jesus an dieser Stelle? Das ist für uns ganz entscheidend im geistlichen Kampf. Petrus meinte es zunächst erstmal gut und sagte, das möge dir nicht passieren. Du bist ja eigentlich viel zu gut. Du bist doch eigentlich unabkommbar. Auf dich können wir doch nicht verzichten. Du bist doch wichtig. Du kannst doch nicht einfach so damit übereinstimmen, dass du getötet werden sollst. Also ich will das nicht, ich will, dass du hier bleibst. Nur, dass du das weißt, Jesus, ich bin dafür, dass du lebst. Und Jesus wendet sich um und spricht zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Er führt in diesem Moment einen massiven geistlichen Kampf gegen Satan. Petrus spielte in diesem Moment eine Nebenrolle. Er war nur der Überträger der Botschaft, mit der der Teufel Jesus versuchte. Weil Jesus ein Mensch war, glaube ich, hat ihn das tatsächlich versucht, zu sagen, ja, vielleicht muss ich doch nicht sterben. Weil Jesus wusste, was es für ihn bedeutet. Er war ein Mensch. Im Wort Gottes steht, er war von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Also glaube ich, dass ihm diese Versuchung auch angemacht hat, auch gelockt hat, auch irgendwie echt versucht hat. Und deswegen wendet er sich gegen Satan in einem geistlichen Kampf und sagt, wende dich hinter mich, Satan, denn du meinst nicht das, was göttlich, sondern das, was menschlich ist. Er wendet sich zu Petrus. Du bist mir ein Ärgernis. Oder eine andere Übersetzungsmöglichkeit für dieses Wort Ärgernis. Du bist mir eine Verführung zur Sünde. Jesus kämpfte den geistlichen Kampf seines Lebens darum, seinem Vater gehorsam zu sein. Das ist unser erster Kampf, gegen alle Versuchungen unseres Fleisches aus dem Willen Gottes auszusteigen. Dagegen führte Jesus Krieg und hat die schärfsten Worte der Zurechtweisung Petrus gegenüber gefunden. In einer anderen Übertragung der gleichen Begebenheit steht in einem anderen Evangelium, vor seinen Jüngern wies er Petrus zurecht. An dieser Stelle ist unsere menschliche Natur echt versucht, dass wir solche Sprüche machen, wie Jesus dem Petrus gegenüber, wenn es um unser eigenes Recht geht. An dieser Stelle können wir in die Gefahr kommen, einen Kampf zu führen, der mit einem geistlichen Kampf nichts zu tun hat. Jesus kämpfte darum, dass er gehorsam war. Jesus kämpfte darum, dass er sein Leben niederlegte. Er kämpfte gegen jeden Versuch des Teufels, ihn von dieser unbequemen Sache abzuhalten. Er kämpfte dafür, das unbequeme Leben und den unbequemen Tod zu sterben. Er kämpfte nicht um sein Recht vor Petrus. Er wies Petrus nicht deswegen zurecht und tadelte ihn nicht deswegen, weil er sein Recht verteidigte oder weil er sich von Petrus angegriffen fühlte. Ganz im Gegenteil, es hätte ihn eigentlich menschlich gesehen schmeicheln können, dass der Jünger sagt, oh nee, Jesus, oh, du sterben, dazu habe ich dich viel zu gern. Dafür bist du viel zu gut, als dass du sterben solltest. Rein menschlich gesehen würde die Rede des Petrus einen Menschen, der nicht unbedingt auf den Willen Gottes ausgerichtet ist, schmeicheln. Und genau an dieser Stelle kämpfte Jesus mit absoluter Entschlossenheit nicht für sein Recht und sein Recht haben oder seine Rechtfertigung, sondern darum, gehorsam zu sein. Und das ist eine kleine Falle auch, die uns im geistlichen Kampf begegnen kann, dass wir, wenn wir in irgendeiner Weise uns ungerecht behandelt fühlen oder tatsächlich ungerecht behandelt sind, in den geistlichen Krieg um unsere Rechtfertigung ziehen. An dieser Stelle wäre das falsch. Dort gibt es keinen geistlichen Kampf um unsere Rechtfertigung. Jesus kämpfte darum, in Jesu Namen gehorsam zu sein. Zum Beispiel möchte ich mit euch mal das ist nur ein kurzer Abschnitt, aber ich glaube, das gehört dazu, wogegen wir nicht kämpfen, womit wir auch geistlichen Kampf nicht verwechseln sollen. Jakobus 4. Jakobus 4 ab Vers 1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten, ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist eine ganz klare Zurechtweisung an dieser Stelle, an welcher Stelle wir nicht kämpfen sollen. Jesus kämpfte nie darum, um seine Rechtfertigung. Jesus hat sich nie selbst gerechtfertigt und hat gesagt, also das kannst du jetzt gegen mich nicht behaupten. Das ist also jetzt unangebracht gewesen. Das ging jetzt aber zu weit, was du gegen mich behauptest. All diese Kämpfe kämpfte Jesus nicht. Aber er kämpfte mit aller Entschiedenheit darum, seinem Vater gehorsam zu sein und bekämpfte diese Versuchung, nicht ans Kreuz gehen zu müssen. Unsere Bereiche, in denen wir versucht sein könnten, um unsere Rechtfertigung zu kämpfen, wäre Konkurrenz untereinander, Rechthaberei, irgendeinen geistlichen Kampf, einen sogenannten geistlichen Kampf, um das eigene Recht haben zu kämpfen. Das ist ein Kampf, den der Teufel führt. Damit würden wir uns mit ihm eins machen, wenn wir Methoden des geistlichen Kampfes um des eigenen Rechthabenwillens führen würden. Aber das mal nur so am Rande. Ein ganz wichtiger Teilbereich in Bezug auf das Kämpfen gegen Satan, was er durch oder in unserem Fleisch führen will, sind unsere Gedanken. Da möchte ich mit euch gerne 2. Korinther 10 aufschlagen. Teilbereich Gedanken. 2. Korinther 10, ein bekannter Vers. Da steht, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, 2. Korinther 10 ab Vers 3, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Merkt ihr, dass hier eine Parallele besteht? Hier steht, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Also wir kämpfen nicht, dass das Fleisch sein Recht bekommt. Dieser Art Kampf kämpfen wir nicht. Wir kämpfen nicht um unser Recht, um unsere Rechtfertigung, um unser Recht haben. Sondern, obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch oder nach der Art und Weise des Fleisches. Und unsere alte Natur geht immer dann voll in Stellung, voll auf Kampf, wenn es um Ungerechtigkeit geht, wenn es um unser Recht haben geht, dort gehen wir los. Also ich jedenfalls bin dazu versucht. Aber die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, oder eine ältere Elberfelder sagt, sind göttlich mächtig. Das finde ich eigentlich sogar irgendwie noch besser. Sind auf göttliche Art und Weise mächtig. Die Waffen unseres Kampfes sind auf göttliche Art und Weise mächtig. Zur Zerstörung von Festungen. Festungen sind diese Bereiche, gegen die Jesus beschlossen hat, Krieg zu führen. Festungen sind die Bereiche, wo der Starke, Satan, sein Zeug schön bewacht und davor vor der Berührung mit Gottes Wort und Wahrheit versucht fernzuhalten. Festungen sind Haltungen, Gedankenhaltungen. Festungen sind auch geistliche Atmosphären über Orten und über Gegenden und über Ländern. Eine massive Festung in unserer westlichen Welt ist ganz einfach Unlust am Herrn, ist ganz einfach Müdigkeit, ist sich betäubt werden durch die Sorge des Alltags. Das ist die Festung der Finsternis hier in unserem westlichen Europa. All diese Festungen, gegen die sind unsere Waffen göttlich mächtig. Oder einfach Vorstellungswelten, in denen Menschen gebunden sind, aus denen sie nicht ausbrechen können. Das sind so ein Teil der Festungen. Das kommt auch im nächsten Teil noch ein Stück ausführlicher. Und wir kämpfen mit diesen Waffen, die göttlich mächtig sind, zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien, oder die ältere Übersetzung, wir zerstören Vernunftsschlüsse. Wir kämpfen gegen alles das, was nach menschlicher Logik das Naheliegendste werde, damit das Göttliche zum Vorschein kommt. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir tun das Gleiche wie Jesus, dass wir Gedanken, die uns in Versuchung bringen, den Willen Gottes nicht zu tun, dass wir gegen die kämpfen. Jesus wandte sich zu Petrus und hat gesagt, geh hinter mich, Satan, du meinst nicht das, was göttlich ist, sondern das, was menschlich ist. Und diese Rigorosität wenden wir auf jeden Gedanken an, der nicht aus der Wahrheit des Wortes Gottes in uns kommt. Und die kommen und die drücken und die drängen sich auf. Und da spielt auch unsere Gefühlswelt mit rein. Was geht nicht alles in unserer Gefühlswelt ab, was mit der Wahrheit aus Gottes Wort gar nichts zu tun hat? Und an dieser Stelle sind wir aufgefordert, einen Krieg zu führen um die Wahrheit, um den Charakter Jesu in uns, um all das, was er in uns geben möchte, was er uns geben möchte. Sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir Vernunftsschlüsse und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, also all das, was nicht Demut ist, wo Stolz drin steckt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir sind rigoros im Kampf um den Gehorsam unserem Herrn gegenüber, um eine gehorsame Haltung, um eine Haltung, die eben sagt, Jesus, dein Wille für mein Leben, den will ich zuerst erkennen, da bitte ich dich auch um Offenbarung, und dann widerstehe ich jeder Macht, die deinem Willen für mein Leben widersteht. Ich möchte noch zwei Punkte erwähnen, aber nicht so ausführlich ausweiten, weil ich glaube, der Kampf, der zu führen ist, gegen all das, was der Satan durch oder in unserem Fleisch veranstaltet, ist der Hauptkrieg. Wenn wir an diesem Bereich Sieg haben, dann haben wir auch in den anderen Bereichen Sieg. Ich möchte mit euch im Hebräer 12, Vers 1 bis 5 aufschlagen. Da steht, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Hier ist die Rede von einem Kampf gegen die Sünde. Und in der Art und Weise, wie Jesus gegen die Versuchung gekämpft hat, sollen auch wir gegen die Sünde kämpfen. Also der zweite Weg, wie Satan gegen uns Krieg führt, ist durch Sünde. Das hängt eigentlich auch relativ eng mit diesem Krieg, den er über unsere alte Natur versucht zu führen, zusammen. Und jetzt möchte ich euch noch einen dritten Bereich nennen, auf den wir das nächste Mal näher eingehen. Und das steht im Epheserbrief, Kapitel 6. Das kommt das nächste Mal ausführlicher dran. Aber zunächst, Epheser 6, Abvers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Der dritte Bereich des Krieges, den Satan führt gegen uns und um so viel wie möglich mit auf seine Seite zu ziehen, ist Mächte und Gewalten. Das ist differenzierter, als das einfach nur mal so zu nennen. Und dort haben wir eine ganz wichtige Aufgabe zu tun, auch als Gemeinde, dass wir an dieser Stelle lernen oder weiter lernen oder zunehmen darin, dass wir dort geübt sind im Kampf gegen Mächte und Gewalten. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist, ich möchte an dieser Stelle eine Pause machen, unser Kampf ist, hier steht nicht, es könnte hin und wieder vorkommen, dass es auch an dieser Stelle einen Kampf gibt. Im Wort Gottes steht, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Kampf gegen Fleisch und Blut wäre Menschen bekämpfen, verurteilend beten. Herr, siehst du nicht, wie schwach der und die ist? Zum Beispiel, das kommt auch das nächste Mal weiter mit dran, dort werden wir viel praktische Verfahren vom geistlichen Kampf miteinander anschauen und lernen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Oder nicht gegen menschlich sichtbare Dinge. Unser Kampf befindet sich nicht auf der irdischen, physischen, sichtbaren Ebene. Damit wird auch keiner mit irgendeiner Waffe am Körper verletzt. In all diesen Bereichen haben wir definitiv keinen Kampf. Sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also es gibt viele Ebenen von teuflischen Strategien und Hierarchien, gegen die wir aufgefordert sind, zu kämpfen. Und deswegen steht, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und jetzt steht das Ziel des ganzen geistlichen Kampfes. Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Das ist das Ziel der ganzen Aktion. Dass wir stehen und alles ausrichten. Ich möchte noch zwei, drei Proklamationen am Schluss machen und einfach das nächste Mal in dem Bereich, wie wir denn geistlich kämpfen, was machen wir denn da praktisch? Das soll nächsten Sonntag Lehre sein, so Gott will. Und jetzt möchte ich mit euch zwei, drei Worte proklamieren, damit wir einfach davon ausgehen, wie die Realitäten sind. Und dann nehme ich die beiden Worte vom Anfang, 1. Korinther 15, mit euch zusammen. Lasst uns da mal miteinander aufstehen, das als Proklamation machen. 1. Korinther 15, Vers 57. Ich sage das nochmal vor und dann lass uns das miteinander sagen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Wir machen es doch nochmal abschnittweise. Also, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Ja, Vater, dafür danken wir dir in Jesu Namen, dass du uns bestimmt hast, einen Kampf zu kämpfen, der schon gewonnen ist. Vater, wir danken dir in Jesu Namen, dass du uns tatsächlich lehrst, das, was du in deinem Wort sagst, dass wir den Ehernen, den schwersten zu ziehenden Bogen spannen lernen und dass wir lernen, deine Pfeile so zu schießen, dass sie genau dorthin treffen, wo die Finsternis Festungen gebaut hat. Vater, wir danken dir in Jesu Namen für den Sieg, der bereitsteht, wenn wir anfangen zu kämpfen. Vater, wir danken dir in Jesu Namen, dass der Sieg, der schon vollendet ist, hier wirksam gemacht wird, dadurch, dass wir in deinem Namen kämpfen. Heiliger Geist, lass uns dein Wort weiter wachsen, lass uns dein Wort weiter Frucht bringen und uns weiter motivieren, dass wir mit Entschlossenheit gegen die Mächte der Finsternis kämpfen, auf den verschiedenen Wegen, wie sie uns bekämpfen wollen. Und gleichzeitig in tiefem Vertrauen, im Glauben, in Sicherheit stehen, dass du der Sieger bist, Jesus, dass du überwunden hast, dass der Satan gerichtet ist und dass nur noch darauf warten muss, dass sein Urteil vollstreckt wird. Jesus, in diesem Glauben wollen wir wachsam sein und dem Teufel widerstehen. In deinem Namen, Jesus. Amen.